Hallo, dies ist eine Late-Night-Show. Ich rede über zwei Dinge. Eins davon ist das wunderbare kleine Rollenspiel Household und das andere ist das ausufernde Saga-Monster von Vampire Chapters. Willkommen zu einer weiteren Late-Night-Show und als ich gesagt habe, es geht heute unter anderem um das kleine Rollenspiel Household, meinte ich damit nicht unbedingt, dass das Buch dünn ist, das ist nämlich durchaus schon ein ordentliches Ding, sondern dass es um kleine Leute geht. Household ist ein Rollenspiel von Two Little Mice, das ist ein Verlag von italienischen TTRPG, also Rollenspielschreibenden. Die haben unter anderem auch schon Outgunned, das ist ein Action-Rollenspiel gemacht, und Broken Compass, was im Grunde Indiana Jones oder Tomb Raider, aber mit abgefeilter Seriennummer ist. Und Household ist etwas ganz anderes. Hier geht es nicht um große Helden und überladene und vielleicht auch etwas cheesy Settings, sondern es geht um ein großes magisches Haus, in dem vier Nationalstaaten von Feenwesen gleichzeitig existieren. Und das klingt jetzt erstmal niedlich, aber es ist tatsächlich gar nicht so süß, angesichts der Tatsache, dass diese Feen auch in den 100 Jahren, in denen sie gemeinsam in diesem Haus leben, schon mehrere Kriege hinter sich haben und dass alles, wie sie sich kleiden und wie ihre Städte aussehen, an ein 19. Jahrhundert angelehnt sind und sich ganz viel bei den großen Nationalstaaten leiht. Da gibt es Feen, die sehen aus und klingen wie Leute vom russischen Zarenhof. Tatsächlich wird eine Fraktion von einer Zarina regiert. Es gibt welche, die das Osmanische Reich ein bisschen angelehnt mitbringen. Es gibt einen ganzen Bereich, der auf einmal mit deutschen Namen herumspielt. Und natürlich Briten, soweit das Auge reicht. Household ist ein ausgesprochen schönes Buch. Das ist von der Qualität des Artworks her mit eins der tollsten Bücher, das ich in den letzten 10 Jahren oder so in der Hand gehalten habe, weil es auf sehr, sehr coole Art und Weise die Niedlichkeit oder die leichte Fremdartigkeit dieser Charaktere dann spielerisch mit Waffen und Gegenständen, die Gebrauchsgegenständen nur halt eben viel zu groß nachempfunden sind und mit sehr, sehr cooler Mode verbindet. Und außerdem ist es einfach wirklich toll gerendert, das Artwork. Und allein schon von dem Look her war ich also direkt fasziniert. Ich habe es jetzt durchgearbeitet und möchte es euch vielleicht auch ans Herz legen. Ich denke, vielleicht werden wir es in Zukunft auch testspielen. Zumindest hoffe ich darauf. Also wir bekommen in Household einmal eine Beschreibung eines großen magischen Hauses, in dem, wie gesagt, vier Nationalstaaten bestehen, einige davon noch nicht so lang. Die sind über 3 Stockwerke verteilt und da gibt es zum Beispiel die Nation der Feen im Speisesaal, wo die Zarina im Kronleuchter sitzt, der eine große Stadt aus Kristall darstellt. Es gibt im Keller die Sluach, das sind die zuletzt dazugekommenen Feenwesen, die aus der Wildnis von draußen jenseits des Hauses angerückt sind und mit ihren 27 einzelnen Clans, die ziemlich brutal vorgehen können, versucht haben, das Haus zu erobern. Dann gibt es die im Wohnzimmer ansässigen Boggarts, die bodenständig, freundlich sind, die Mäuse züchten und in der Nähe des Herdfeuers sich am liebsten ansiedeln. Und nicht auf dem Dachboden, sondern im ersten Stock, leben die sogenannten Sprites, Wesen, die aus, Kräften des Hauses entstanden sind, Undinen aus dem Wasser, Salamander aus dem Feuer des Herdfeuers und Sylphen aus dem Zug vom offenstehenden Fenster. Und es gibt genau einen, der ist auch noch aus dem Staub entstanden. Das ist ihr Anführer. Die haben über die letzten 100 Jahre miteinander Krieg geführt, unter anderem darum, was mit dem Haus passiert. Denn vor 100 Jahren ist der Meister, der eigentliche Besitzer des Hauses, verschwunden und seine Familie gleich mit. Und die Boggarts zum Beispiel bestehen darauf, dass das Haus einfach so bleiben soll, wie es ist und man nicht groß was dran umbauen darf, denn irgendwann könnte der Meister wieder zurückkehren und er fände das sicherlich nicht lustig. Und inzwischen gibt es auch einen Pakt, dass man zumindest sagt, sollte der wieder auftauchen, wird alles wieder in den vorherigen Zustand zurückversetzt. Einige sind eher in die Zukunft getrieben, andere versuchen an ihren Traditionen festzuhalten und alle leben zu dem Zeitpunkt, wo dieses Spiel ansetzt, im sogenannten zerbrechlichen Frieden, einer erst ein paar Jahre andauernden Phase, seitdem alle Leute aufgehört haben, ständig Krieg gegeneinander zu führen und man durchaus auch mal über die Schwellen von einem Raum in den anderen reisen kann. Die Karten sind auch ausgesprochen süß, die mit dabei sind, beziehungsweise die Übersichten über die Räume, wenn man da den Keller sieht, wo in der großen Sägespäne-Wüste Leute auf Eidechsen durch die Gegend ziehen, dann gibt es eine Pfütze, in der eine Art Fantasy-Venedig angesiedelt ist. Eine Stadt, die auf einem Werktisch existiert. Spinnen, oh, das ist jetzt ein sehr guter Punkt an dieser Stelle. Spinnen, die da ein großes Netz gesponnen haben, in das man hochklettern kann. Dieses Buch ist vielleicht nicht zwingend was für Arachnophobiker. Ich bin auch zumindest immer noch leicht arachnophobisch. Ich habe ganz gut daran arbeiten können. Und hier sind Illustrationen drin von Spinnen, die ich grenzwertig empfinde. Denn für kleine Leute sind große Spinnen mit das Gefährlichste, was existiert. Also mit die gruseligsten Monster in diesem Buch sind Spinnen und Tausendfüßler. Die Frage, die sich aufdrängt, ist, wie passt das alles mit den Dimensionen zusammen? Wie kann man tagelang durch die Sägespäne-Wüste ziehen und dann ist da eine Stadt in einer Pfütze, aber eigentlich ist das alles in einem Raum und die Leute sind aber auch nicht so klein, dass sie wirklich mikrobenmäßig durch die Gegend wackeln würden, dass das Sinn macht. Und es wird einfach weggeredet mit, naja, dieses Haus ist magisch und die Orte, die wichtiger sind, werden auch größer, weil alles, was einen besonders beeindruckt, kommt einem gleich größer vor. Fertig. Die Dimensionen funktionieren hier narrativ und nicht logisch. Das System für Household ist ein Würfelsystem, das immer ein Feld, nicht ein Attribut, sondern ein Feld, in dem man sich bewegt. Da gibt es zum Beispiel Kriegsführung, aber auch Heimlichkeit, Soziales und Akademisches mit einem Talent verbindet, das meistens auch dann zu einem festgelegten Feld gehört, aber man kann auch durchaus Sachen miteinander kombinieren. Und dann geht es darum, mit den Würfeln Paschs zu würfeln. Also zweimal das Gleiche ist ein einfacher Erfolg, dreimal das Gleiche ist ein guter Erfolg und so weiter. Und je nachdem, wie schwierig die Aufgabe ist, wird angefordert, dass man eine bestimmte Anzahl von Erfolgen unterschiedlichen Grades würfelt. Also es ist von einmal ein Doppelpasch bis hin zu, du musst zweimal einen Viererpasch würfeln. Okay, ich müsste nachschauen, um meine Hand ins Feuer legen zu können, dass es auf jeden Fall zweimal Viererpasch auch tatsächlich gibt. Aber es gibt unterschiedliche Anzahlen von Paschen, die man würfeln muss, um eine Probe zu bestehen. Und unterschiedliche Höhe von Paschen, um etwas bestehen zu können. Was das Ganze nochmal extra charmant macht, ist die Art und Weise, wie dieses Buch geschrieben ist. Es ist nämlich gleichzeitig ein In-World-Buch, das dazu gedacht ist, Historikerstreits beizulegen. Es ist offiziell in der Welt von einem Historiker Boggart geschrieben, also einem von den eher bodenständigen ländlichen Leuten, der sagt, wir sind uns oft nicht so sicher, was genau passiert ist. Und wir haben festgestellt, die beste Lösung dafür ist nicht Recherche, sondern wir setzen uns mit ganz vielen HistorikerInnen an einen Tisch und dann streiten wir darüber und würfeln am Ende aus, was das richtige Ergebnis war. Das heißt, das ganze Rollenspiel, was hier drin ist und präsentiert wird, ist In-World auch existent und ist eine Methode, um festzulegen, was man jetzt tatsächlich in die Geschichtsbücher reinschreibt, weil ganz sicher kann man sich ja eh nie sein. Man wird also eingeladen, mit diesen Texten wirklich einer Person, die in dieser Welt lebt und die das auch wirklich sehr charmant präsentiert, zu folgen durch die Beschreibungen der einzelnen Orte. Das ist immer sehr übersichtlich, nie zu ausufernd und tatsächlich immer unterhaltsam. Ich finde, In-World-Texte sind eine schwierige Sache. Die können auch einfach nutzlos sein und einfach nur Beiwerk, was ein Buch füllt. Aber hier ist ja erstens das ganze Buch im Grunde In-World-Text und zweitens ist er wirklich sehr angenehm zu lesen und hat eine durchgehende, leicht verschmitzte Stimmhaftigkeit, die mich sehr angesprochen hat. Und generell die Idee, dass das Rollenspiel einfach eine Art und Weise ist, festzulegen, was die Wahrheit über die Vergangenheit ist, das hat mir sehr gut gefallen. Im Endeffekt haben wir dann alles drin, was man üblicherweise braucht, um zu starten. Wir bekommen eine Beschreibung der verschiedenen Feenspezies, wir kriegen einen Historienabriss, wir bekommen alles, um Charaktere zu erschaffen. Da wählt man eben seine Feenspezies und man wählt eine Profession aus. Und dann noch eine Berufung, die man darin ausübt. Es gibt zum Beispiel als Profession Soldaten, aber Soldaten können durchaus unterschiedliche Ausrichtungen haben, genauso wie es Duellanten gibt. Und einige von denen also mit einer kleinen leichten Waffe arbeiten und andere mit einer schwereren Waffe. Und die vor allem, das können Leibwächter sein oder das können Leute sein, die für dich antreten, wenn du deine Ehre verteidigen willst. Und so geht's in unterschiedlichste Richtungen. Mit das Schönste übrigens sind die Animal Handlers, die Leute, die mit Tieren umgehen. die steigern dann im Laufe der Charakterentwicklung auch nicht eigene Talente, sondern die Talente ihres Tieres. Und das können so putzige Viecher sein wie kleine Geckos oder Hummeln. Auch Käfer. Ich weiß, die findet vielleicht nicht jeder niedlich. Aber halt Tierchen, die in der Größe passen. Und auch Mäuse, die mehr oder weniger hier die Rolle von allem, von Hund bis zu Pferd übernehmen. Also es gibt auch Reitmäuse. Wir bekommen Ausrüstung und eine Beschreibung der gesamten Welt mit den einzelnen Räumen, den Städten darin. Auch das ist alles angenehm knapp gehalten. Immer so viel, dass man weiß, wie man die Stimmung aufbauen kann und was die wichtigen Personen sind und woran man sich orientieren kann als Vorbildern und was die Besonderheiten sind. Aber nie so, dass es in Schwafeln kommt. Könnte ich mir auch eine Scheibe von abschneiden. Und zum Abschluss gibt es sogar noch ein kleines Einstiegsabenteuer, Pride and Prejudice and Centipedes. Und ja, da tauchen Figuren auf, die heißen wie Figuren aus Pride and Prejudice. Und dann gibt es auch noch einen 100-Füßler oder 1000-Füßler, der unterwegs ist und Tiere von den Mäusefarmen reißt und damit in der Dunkelheit verschwindet. Und dann muss man gleichzeitig zwei sich gegenseitig nervende Leute, die eigentlich ineinander verliebt sind oder verliebt sein könnten, miteinander aussöhnen oder auch nicht und rausfinden, wo dieser 1000-Füßler herkommt und ob man den erlegen kann. Das ist direkt schon genau die Art von leicht albern, aber dann am Ende doch ziemlich gut umgesetzten Konzept, das finde ich sehr prägend für Household insgesamt ist. Und das Abenteuer ist insofern auch ein schönes Beispiel, als dass es einen durchaus an die Hand nimmt und sagt, das funktioniert jetzt so und dann kannst du den Leuten die Situation so erklären und das sind unterschiedliche Ausgänge. Es ist kein rein lineares Abenteuer, sondern es macht direkt schon klar, wann kann es sich in unterschiedliche Richtungen bewegen und was sind dann die Ergebnisse. Hast du dir erst mit diesem NSC verscherzt, dann passiert in der anderen Szene das und das. Insgesamt ist das ein sehr gut strukturiertes und durchdachtes Buch, dessen Layout ausgesprochen angenehm zu lesen ist, mit genügend Raum auf der Seite, um sich zu orientieren. Die Texte sind, wie gesagt, immer angenehm knapp gehalten, sodass man auch nicht ewig in einem Text nach Informationen sucht. Es sind Dinge auch gefettet hervorgehoben. Die Illustrationen sind unglaublich schön. Generell ist das Ganze ausgesprochen schick aufgemacht mit einem Einband, der sich fast ein bisschen samtig anfasst und dann auch noch mit so Goldfolie drauf geprägt. Was vielleicht noch schön gewesen wäre, es gibt hier einen Index, der ist aber nur eine Seite groß. Da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr reinstecken können und vielleicht noch einen Glossar mit reinpacken. Das hätte ich gut gefunden. Insgesamt ist das aber ein Spiel, das mir sehr gut gefällt und das ich dringend versuchen werde, auch mit Leuten zusammen zu spielen. Eine kurze Anmerkung noch zum Regelwerk. Das haben wir natürlich noch nicht testgespielt. Ich glaube, dass das aber relativ eingängig ist, weil im Grunde spielt man Kniffel mit den Würfeln. Und dann gibt's noch so ein paar Kleinigkeiten, wie dass man auch einzelne Würfel mehr oder weniger speichern kann, beziehungsweise Symbole drauf speichern kann, ein Ass im Ärmel haben, womit man dann einen Pasch tatsächlich noch voll machen kann und eine Situation noch rumreißen. Es gibt spezielle Würfel dafür, wo dann auch Symbole für die einzelnen Felder, auf denen man sich bewegen kann. Also arbeite ich jetzt gerade mit Wissen oder arbeite ich mit meinem Wissen, also mit meinen Kampffertigkeiten. Es geht aber auch mit ganz normalen W6. Es ist einfach nur dann weniger hübsch und man muss einmal festlegen, welche Zahl für welches Feld steht, beziehungsweise für welches Symbol. Und dann war's das. Es gibt einen kleinen Schönheitsfehler, der sich auch in diesen Band mit reinzieht, den ich zumindest kurz vorstellen will, aber nur ganz kurz anreißen. A Saga of the Fragile Peace. Hier steht Volume 1 drauf, das ist übrigens auch etwas irritierend. Das soll nur sagen, da kommt noch mehr. Und das ist auch ein In-World-Buch. Aber das heißt nicht, dass hier irgendwo noch ein zweiter Band fehlt. Das wäre am allerersten noch eben diese Saga des zerbrechlichen Friedens. Denn das ist dann die Kampagne, die dazu gehört, um sich reinzuspielen in Household. Aber das, was ich tatsächlich meinte, ist, dieses Buch hätte nochmal einen Lektoratsdurchgang gebraucht. Und das wird auch noch härter in Saga of a Fragile Peace. Es gibt sehr, sehr viele Tippfehler, es gibt Wortwiederholungen, es gibt mehrfache Leerzeichen. Das ist normalerweise nichts, was einem auffällt. Aber wenn das Layout relativ locker ist und man ohnehin schon einen ziemlich losen Abstand zwischen Wörtern hat, dann wird es auf einmal doch auffällig, wenn da eine größere Lücke steht und irgendwie so ein beim Lesen entsteht im Kopf. Es ist niemals sinnentstellend, aber man stolpert drüber und es ist teilweise mehrfach pro Seite. Und es ist gar nicht so viel Text auf einer Seite. Das ist wirklich schade, dass bei einem so hochwertigen Produkt, was auch ein gut laufender Kickstarter ursprünglich war, da am Ende ein Sorgfaltsschritt gefehlt hat. Trotzdem kriegt Household Volume 1, oh, was ich sagen wollte ist, der Kampf hat noch einen schönen Effekt, in dem Sinne, als dass man immer nur die Spielenden würfeln lässt und die Gegner haben alle im Grunde Bossmechaniken, immer wenn die bestimmte Werte erreichen, was sie an Lebenspunkten verloren haben, machen sie einen Special Move. Das hält, glaube ich, einen Kampf ziemlich angenehm und ähnlich wie zum Beispiel Forbidden Lands oder andere Spiele von Free League haben die auch eine Reihe von auswürfelbaren Attacken, so dass man als Spielleitung sich auch selber überraschen kann, wie es mit dem Kampf weitergeht. Am Ende kriegt das von mir 8,5 von 10 möglichen Punkten. Wenn ihr arachnophobisch seid, ist es aber, glaube ich, vielleicht nichts für euch. Ich will ganz kurz noch A Saga of the Fragile Peace vorstellen, weil das der ideale Companion ist. Man kann mit Household seine eigenen Charaktere erschaffen und dann auch spielen. Und es sind auch sehr viele Plothooks in den Texten schon drin mit hier ist dann und dann das und das geschehen. Aber hier, denke ich, entfaltet das Spiel seine volle Bandbreite in dem Sinne, als dass es hier 24 Charaktere gibt, die schon fertig sind. Das ist Artwork, das man im anderen Buch schon gesehen hat, aber hier kriegen die Fleisch an die Knochen, die Charaktere, die in den paar Jahren, die dieser zerbrechliche Friede andauert, unterschiedliche Dinge erlebt haben und man soll wechselweise in unterschiedliche Rollen schlüpfen, indem man dann einzelne Absätze in den Kapiteln durchspielt. Und das ist insofern ganz schlau gemacht, als dass die Einstiegskapitel, von denen es, glaube ich, mindestens 6 gibt, alle relativ ausführlich gestaltet sind, mit ganz viel Handhalten für eine Spielleitung, die gerade erst anfängt. Und dann mit jedem Schritt, in dem es weitergeht, dass man also weiter sich durch die Zeit spielt, werden die Informationen immer weiter runtergedampft, bis es am Ende nur noch ein kurzer Text, eine Würfeltabelle und eine Liste ist und eine Illustration dazu, um die Stimmung zu packen. Und ich finde, das ist ein sehr gutes Konzept, um Leute an eine Kampagne heran und dann durch sie durchzuführen. Insofern kann man sich das einfach auch mal anschauen, weil es ein interessantes Vorbild ist, wie man so etwas vollkommen anders gestaltet als die meisten Rollenspiele. So viel zu Household. Ich bin auf jeden Fall ganz verliebt. Und das sind unglaublich hübsche Bücher und ich komme sogar mit den Spinnen klar. Zum Abschluss wollte ich noch ein bisschen über Vampire Chapters reden. Ein Brettspiel, das versucht, ein Rollenspiel zu emulieren, ohne Spielleitung. Mit sehr viel Text, mit sehr viel Material und mit einer Story, die in Montreal in Kanada spielt und die natürlich sehr naheliegend Vampire the Masquerade aufbaut, beziehungsweise ein Vampire the Masquerade Spiel ist, auch mit sehr vielen Rückgriffen auf das Rollenspiel. Und Montreal ist zu dem Zeitpunkt, wo wir dort die Story angehen, in den Händen der Camarilla, also der Fraktion von Vampiren in dieser Welt, die sehr viele Regeln hat und sehr hierarchisch ist. Aber es gibt Ärger mit dem sogenannten Sabbat, das ist mehr oder weniger die Gegenseite. Die sind etwas egalitärer, aber vor allen Dingen haben sie keinen Bock, sich vor Menschen zu verstecken und zu versuchen, so etwas wie Menschlichkeit an den Tag zu legen. Und wir übernehmen dann die Rolle von einer Handvoll von jungen Vampiren, die da ermitteln sollen und den Älteren zur Hand gehen. Und dafür kriegen wir jeweils nicht nur eine Miniatur von der Figur, die wir spielen. Also wir erschaffen keine freie Figur wie in einem Rollenspiel in der Regel, sondern kriegen das vorgegeben. Wir haben auch direkt ein Einstiegsheftchen, durch das wir uns arbeiten können, so ein bisschen Choose-Your-Own-Adventure-mäßig, um die Figur und die wichtigsten Regeln, die mit ihr zu tun haben, kennenzulernen. Und dementsprechend wird es empfohlen, das auch zu spielen und vielleicht auch mehr zu spielen als nur die für den Charakter, den man tatsächlich angehen will. Und der Rest des Spiels funktioniert dann tatsächlich ähnlich, nur dass man in der Gruppe spielt. Es gibt für jedes Kapitel und für jedes Ereignis, das zwischendurch die Handlung unterbrechen kann, ein Spielbuch, das ausgesprochen winzig ist, indem wir eine Beschreibung des Ortes haben, an dem wir sind und Dialoge, die wir führen können mit NSCs, die da sind und Choose-Your-Own-Adventure-Teile für Ermittlungen. Das Ganze geht dann Hand in Hand mit Bodenplänen, auf denen wir unsere Miniaturen durch die Gegend schieben. Es gibt auch noch ein Storybuch, in dem die Situation gezeigt wird, also wo kommt welcher Marker hin. Und wo startet man? Das heißt, wir haben hier sehr, sehr viele einzelne Spielanteile, die ineinander greifen. Es gibt weit über 100 kleine Pappfigürchen, die man dann aufstellen soll als NSC-Begegnungen und Gegner. Und unglaublich viele kleine Teilchen, die man auf seinen Pappcharakterbogen legt oder reinsteckt oder drüber hinwegschiebt. Und dann arbeitet man sich so durch die Geschichte und hin und wieder auch Kämpfe und Interaktionen auf diesen Karten. Und die Stärke dabei, das ist die Geschichte und wie sie geschrieben ist. Die baut sehr, sehr viel Stimmung auf und hat eine interessante Bandbreite an Settings. Und manchmal stolpert das dann aber ein bisschen an der Brettspielhaftigkeit des Ganzen, dass wir zum Beispiel gemerkt haben, dass es nicht ganz sicher ist, welche Tür am Anfang offen ist und wir in Räume gelaufen sind, wo wir nicht rein durften. Oder dass man sehr viel Backtracking machen muss und mit seinen Figürchen hin und her laufen, die gar nicht so viele Schritte machen können, um ein Ziel zu erreichen, weil man Gegenstände irgendwo hinbringen muss. Und da sind wir schon an dem Punkt, der für mich ein bisschen die Schwäche dieses Spiels ist, nämlich dass die gute Story und die Umsetzung dann am Brettspiel manchmal auseinandergeht. Und da sind auch manchmal einfach Sachen dabei, die schlicht und einfach lustig sind, auch wenn sie das Spiel nicht kaputt machen, wie dass das hier eine Spielfigur ist. Und das sind tote Menschen und ich weiß nicht, wir sind im Land der Titanen. Also die Illustrationen sind gut. Aber irgendjemand hat da sich überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, was die Größenordnungen von dem sind, durch das wir uns bewegen. Es gibt auch welche wiederum, die viel zu klein sind. Aber wir sind auch irgendwann mal über einen mindestens 5 Quadratmeter großen Schreibtisch gewandert und solche Dinge. Und es ist, wie gesagt, eine Materialschlacht und es ist sehr schwierig, den Überblick darüber zu behalten, wo welche Karten hingehören, wo welcher Marker ist. Und dann hat man, entweder gibt man es auf oder man hat eine Person, die sich die ganze Zeit darum kümmert, dieses Spiel in Ordnung zu halten und festzulegen, was wohin gehört und ob man es überblickt. Also ich hatte tatsächlich sehr viel Spaß mit Vampire Chapters, aber es war auch gleichzeitig immer ein Krampf, es auf- und abzubauen. Und mit dem Kampf sind wir nie so richtig warm geworden. Das war besser, nachdem wir die Regeln nochmal genauer gelesen haben. Und trotzdem ist das nicht das Highlight des Spiels. Das Highlight des Spiels sind die guten Texte und wie man sich dadurch bewegt und auch das emergente Storytelling, das zusätzlich zu den Texten entsteht, wenn Gruppen sich trennen und einer im Hintergrund einen Zeugen erschlägt und die anderen das nicht mitbekommen, aber es hinterher Konsequenzen hat. Wo wir eben schon über Dimensionen geredet haben, diese Box ist ein großer Würfel, der gefühlt 10 Kilo wiegt. Ich glaube, in Realität bin ich da auch gar nicht so weit weg von, aber auf jeden Fall mehrere Kilo. Und ein Großteil davon sind schlicht und einfach diese kleinen, kompakten Büchlein, die aber auch, weil sie so klein und kompakt sind, echt schwer zu lesen sind. Ich bin froh, dass ich gute Augen habe, aber allen anderen würde ich vielleicht eine Lupe empfehlen. Aber wenn man die größer gemacht hätte, dann könnte man das nur noch mit dem Karren transportieren, fürchte ich. Oh, eine Sache, was die Bücher angeht, die sind, wenn man einmal reingekommen ist, durchaus übersichtlich gemacht, aber man muss erstmal sein Gehirn etwas umkrempeln, um die Logik zu verstehen dahinter, wie die gedacht sind. Also in welcher Reihenfolge Begegnungen, Gespräche und sonst was da drin sind und wie die miteinander interagieren und wann man von einem Teil zu einem anderen übergeht. Das hat bei uns tatsächlich eine Weile gedauert. Und wir haben übrigens auch eine frühe Version des Spiels. Da sind meines Wissens nach noch Fehler wie Verlinkungsfehler drin. Und auch Dinge, die beim Lernen der Regeln nicht unbedingt hilfreich sind, wo irgendwo eine Kleinigkeit unklar ist. Das sollte aber, glaube ich, inzwischen alles behoben sein. Es gibt zu Vampire Chapters inzwischen auch schon eine ganze Reihe an Erweiterungen. Also das ist kein Fire-and-Forget-Spiel, sondern da ist noch deutlich mehr nachgekommen. Und es ist, das würde ich auch sagen, eine coole Art und Weise, wenn man keine Spielrunde hat, wo jemand bereit ist zu leiten, sich Vampire the Masquerade zu nähern, weil es die Welt wirklich sehr gut einfängt. Und das haben wir nicht nur beim Brettspielen gemerkt, was wir, wie gesagt, in ein paar Streams gemacht haben. Im ersten haben wir die Regeln vielleicht noch nicht ganz richtig verstanden, aber im zweiten hatten wir es drauf. Und es hat auch gleichzeitig schon eine Podcast-Folge für uns geliefert. Wir machen für unsere Patrons intern Podcasts, in denen wir Rollenspielen, Lab oder ähnliche Erfahrungen nochmals ein kleines Hörspiel aufarbeiten. Und da haben wir so das erste Viertel der Story ungefähr, vielleicht ein Drittel auch nochmal als Erzählung umgesetzt. Und das hat super funktioniert, eben weil es eine gute Story ist und sehr, sehr gut zu dem passt, was es versucht zu liefern. Tatsächlich, jetzt muss ich gestehen, habe ich vielleicht auch gar nicht alle Brettspielanteile gespielt, um diese Story zusammenzustellen für den Podcast. Man kann das tatsächlich, finde ich, rein als Choose Your Own Adventure nur mit den Büchlein spielen, denn die Interaktion mit dem Brettspielanteil ist manchmal ohnehin etwas unklar oder unlogisch. Wir haben es nicht durchgespielt bislang. Ungefähr ein Drittel, denke ich, haben wir aktuell von der Story. Und außerdem ist die deutsche Übersetzung größtenteils oder ich glaube sogar ganz von Oliver Hoffmann, der ein Freund von uns ist. Deswegen können wir hier keine Punktwertung liefern. Aber ich wiederhole nochmal, guter Einstieg oder gute Lösung, wenn man das volle Vampire-Feeling haben möchte, aber keine Spielleitung hat. Gut. Ich bin gespannt, ob ich das alles wieder in die Box zurückbekomme oder verzweifle. Aber ansonsten, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr da wart. Macht's gut und wir sehen uns in einem anderen Video oder auf einer Messe oder in einem Livestream oder auf einer unserer Cons. Macht's gut. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, Entschuldigung, es ist spät. Also, am Ende bekommt es von mir 8,5 von möglichen Punkten, wenn ihr arachnophobisch seid. 8,5 von 10 möglichen Punkten.